Hallo und herzlich willkommen zur großen Weihnachtsfolge von Ostgrün, dem Politik-Podcast mit Paula Pilchotter und Martin Meissner. Es ist die zweite Weihnachtsfolge, wenn man so will. Bei Fernsehproduktionen ist es ja ganz oft so, die großen Weihnachtsshows, die werden im Hochsommer aufgenommen. Hier ist das alles live. Hier ist das alles live. Wir nehmen das tatsächlich am 23. Dezember auf. Ihr könnt euch vorstellen, wie gut die Stimmung hinter den Kameras ist über diesen Termin. Schon lange für große Vorfreude gesorgt.
Du darfst nicht so laut lachen. Dann
genau, wenn ich zu laut lache, dann tropft das Wachs und der Adventskranz brennt weg. Wenn alle Adventskerzen hier runtergebrannt sind, dann haben wir definitiv zu lange aufgenommen. Wir machen jetzt eine Weihnachtsfolge und dann direkt im Anschluss dürfen wir, das ist vielleicht der Spoiler schon oder die Vorschau, es wird auch noch eine Jahresrückblicksfolge geben, die wird man direkt im Anschluss machen. Oh Gott, es ist dramatisch hier. Es ist wirklich Feuer, Flammen, Emotionen. Das ist ja fast wie ein Ehrlich Brothers bei uns.
Nee, das ist wie in einer ostdeutschen Familie mit dem Nazi-Cousin am Heiligabend am Tisch. Es kann nur schief gehen.
Stimmt, es läuft hier wirklich runter. Ah, ja.
Genau, also das Wachs läuft. Wir machen heute diese Extended-Folge, weil die Feiertage sind lang, die Zeit zwischen den Jahren ist lang und Politik-Junkies wissen, dass einem dann auch die Podcasts ausgehen. Und dieses Jahr war ja vielleicht das, wo wirklich so viel passiert ist, dass man so lange drüber reden könnte, bis der gesamte Adventskranz runtergebrannt ist. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass es uns auch gut tut, tatsächlich das nochmal Revue passieren zu lassen, bevor man ins nächste Jahr startet, dass er wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auf ganzer Länge besser wird. Also ich weiß noch, in meinem ersten Jahr im Bundestag habe ich so eine Neujahrsgrußkarte verschenkt. Man schreibt ja dann immer so 500 Karten, entweder Weihnachtskarten oder Neujahrskarten an alle Firmen, die man besucht hat, alle Kollegen im Bundestag und. Und auf meiner ersten Karte war noch so eine Karikatur, das nächste Jahr kann nur besser werden. Das war tatsächlich gelogen. Damals noch das Gefühl. Dieses Gefühl ist auch im Jahr drauf gestorben, weil wir sind gerade wirklich in so einer Situation. Wir müssen gleich einen Disclaimer machen, wer heute noch alles mit im Büro ist. Das war tatsächlich so ein Learning aus den letzten 3 Jahren. Es ist meistens nicht so, dass irgendwas besser wird. Und 2024 war ja am Ende auch kein Jahr, in dem so viel sich zum Besseren verändert hätte.
Voll wahr. Ich wusste, jetzt sind wir fast schon wieder im Jahresrückblickmodus drin, das wollten wir gar nicht.
Mit aber den Spoilern
irgendwann ist es, ja. Ich hatte letztens daran erinnert, dass man mal vom Jahr 2016 alle gesagt hat, das ist das schlimmste Jahr aller Zeiten und wie furchtbar, als hier halb Australien abgefuckt ist und sonst was. Und im Nachhinein, ach, war das nicht, das war die gute alte Zeit. Ne?
Die gute alte
noch,
Zeit,
noch vor
genau.
Corona und allem.
Also ich persönlich muss sagen, bevor wir gleich in ein sehr ernstes Thema starten, gerade so an Anfang dieses Jahres war das ja auch sehr verbreitet, dieses dystopische, oh mein Gott, das ist alles wie vor 100 Jahren. Ne? Und der Moment, wo bei mir so quasi dieser Fuck-up, diese Emotion sich eingestellt hat, war, als irgendwann in diesem Jahr die Schlagzeile kam, sächsischer AfD-Abgeordneter beschäftigt belarussische Zwangsarbeiter auf Zwiebelfarm. Und da war ich, okay, das ist jetzt wirklich zu absurd. Also wenn wir jetzt wieder quasi osteuropäische Zwangsarbeiter für Nazis haben, dann ist wirklich alles wie vor 100 Jahren. Das war so mein persönlicher, also so emotional, einer von mehreren emotionalen Tiefpunkten dieses Jahr. Wir reden ja gleich auch noch über den
Apropos
November.
Apropos emotionaler Tiefpunkt, ich glaube, der ist gar nicht so lange her bei mir. Das war letzten Freitag, als ich auf der Weihnachtsfeier des Kreisverbandes war und auf einmal die Nachricht reinkam, dass in Magdeburg ein Auto in die Menge gefahren ist. Und dann sind die Gedanken ja überall. So die erste Hoffnung von wegen, hatte jemand einen Herzinfarkt und es war ein Unfall. Und das war dann ziemlich schnell nicht, also klar, dass es nicht der Fall ist. Und dann, das ist schon heftig, weil also auf der einen Seite ist auf der Feier, die wird dann ja nicht gleich beendet und so. Aber macht er sich so seinen Kopf, weil es ist, Magdeburg ist nah, man kennt dann auch immer Leute und dann schreibt man, ob alles in Ordnung ist und nach tröpfeln so die Nachrichten ein. Die Zahl der Verletzten steigt, die Zahl der Toten steigt, dann ist dann auch klar, da ist ein Kind dabei und es ist schon schwer. Und ich hatte dann auch gemerkt, so die Tage darauf, als dann noch es wurde Geld gesammelt, zum Beispiel für das Kind mit Bild davon. Und ich habe das immer, ich schiebe das dann immer ganz schnell von mir. Ich habe gemerkt, dass mir das wirklich zu nahe geht, wie schlimm, wie furchtbar ich das einfach finde. Ja, es ist immer, ne, das ist auch klar, es ist immer schlimm und es ist furchtbar, aber ich versuche dann immer sofort, diese Gedanken überhaupt nicht zuzulassen. Weil es ist klar, man kann da selber sein. Ich bin selber ständig auf Weihnachtsmärkten. Meine Freunde sind ständig auf Weihnachtsmärkten. Meine Familie ist ständig auf Weihnachtsmärkten und alle. Und es hätten auch alle von denen oder ich sein können. Und die Vorstellung ist eigentlich zu krass.
Also ich saß mit befreundeten Ärztinnen und Ärzten am Tisch. Und dann, also wir haben das so ein bisschen verspätet mitbekommen, vielleicht so 2 Stunden später oder so. Und am Anfang, also kriegst du das ja quasi nur so peripher mit und quasi ja irgendein Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt. Ne? Also da war das irgendwie auch noch gar nicht so präsent. Und dann aber relativ schnell war quasi für mich das Erste, und es saß auch ein Psychiater mit am Tisch, das war ein Arzt. Also natürlich irgendwie, jeder betrachtet ja Dinge so durch seine Brille, und das fand ich jetzt schon nochmal speziell, weil das ist ja nicht das Normale, was man so hat, dass quasi solche Täter an der Stelle dann aus medizinischen Berufen kommen. Das fand ich, das war irgendwie sehr einprägsam. Dann war natürlich auch schnell dieses, naja, Psychiater haben alle einen Knacks. aber da muss ja tatsächlich sehr, sehr viel passieren, damit jemand, der Medizin studiert hat und auch ja offensichtlich auch noch als Arzt tätig war, dass der an der Stelle tatsächlich sich so in so eine Richtung entwickelt. Und natürlich aber auch, also das, was ich auch sofort dachte und was wir am Tisch auch sofort gesagt haben, oh mein Gott, Massenanfall von Verletzten fürs Uniklinikum Magdeburg. Also quasi, wir haben wirklich sehr aus dieser Versorgungsperspektive das wahrgenommen und alle so, oh mein Gott, weil wir wissen, welche Abteilungen in Magdeburg wie gut aufgestellt sind. Und weil man ja hier auch immer diese Übungen hat. Also auch zur EM und so weiter gab es ja hier nochmal diese Massenanfall an Verletzten. Übung, wo du dann zum Beispiel auch in der Radiologie quasi gibt es dann so Regeln quasi, dass du Patienten halt, weil du ja so schnell nicht die ganzen Personendaten hast, musst du die dann nummerieren, damit du nicht quasi das falsche Bild zum falschen Patienten und so weiter. Sowas geht dir dann durch den Kopf. Vor allen Dingen, wenn du hörst 100 Verletzte, das ist halt wirklich, wirklich, wirklich viel. Und die kriegst du halt nicht alle in die komplette Breite verteilt. Auf der anderen Seite ist verletzt, ist halt auch relativ, ne? Da wird dann auch sehr, sehr viel mit reingezählt. Aber ja, also das waren so die Sachen, die uns durch den Kopf gingen. Und dann, ich war dieses Jahr unter anderem mal bei einem Deradikalisierungsprojekt, die werden ja auch vom Bund gefördert. Und die haben wir für Rechtsextreme, für islamistische Radikalisierungskontexte und auch im linksextremistischen Bereich, natürlich in sehr unterschiedlichen Quantitäten. Und das, was aber den allen gemeinsam ist, diesen Radikalisierungen, ist, dass es irgendwo einen biografischen Bruch gibt, dass eine Person auch auf der Suche ist nach Anschluss. Und das Spannende ist, dass wohl immer wieder das Muster ist, diese extremistischen Communities geben dir erstmal einen Anlaufhafen, geben dir erstmal wieder das Gefühl, irgendwo dazuzugehören, geben dir erstmal wieder menschliche Bezugsräume. Und dann kommt erst die Ideologie. Also in dem Moment, wo du dich dann aufgehoben, wo du dann gefühlt wieder irgendwo angekommen bist, dann kommt die Ideologie obendrauf. Und das ist was bei sehr, sehr vielen Radikalisierungen, die ja auch zunehmend digital stattfinden, tatsächlich ein gemeinsamer Mechanismus ist. Und dann eben zu schauen, dieser Typ war ja offensichtlich auch völlig radikalisiert, aus einem sehr speziellen biografischen Kontext kommt, also quasi als jemand, der aus Saudi-Arabien geflohen ist, der quasi sich stark abgrenzen wollte von der von oben verordneten Religion und dann über diese Schiene tatsächlich über viele Jahre hinweg plötzlich ideologische Glaubenssätze aufgenommen hat, die so auch die AfD Sachsen-Anhalt von sich gibt. Und das ist ja das Spannende, die AfD Sachsen-Anhalt ist ja genau die AfD, die gesagt hat, wir stoßen gerade an Grenzen nach oben, wenn wir mehr Wählerinnen und Wähler gewinnen wollen, müssen wir neue Zielgruppen erschließen. Und es ist die AfD Sachsen-Anhalt, die überlegt hat, wie sie stärker auch die muslimischen Communities für sich als Wähler erschließen kann. Und da bin ich gespannt, ob wir da in den nächsten Wochen gegebenenfalls noch was sehen, ob das an irgendeinem Punkt auch einen Unterschied gemacht hat. Weil, da stimme ich dir ja zu, sowas hätte man halt nicht in Sachsen-Anhalt vielleicht so als wahrscheinlichstes Szenario erwartet. Aber gleichzeitig war das halt jemand, der in Sachsen-Anhalt lebt und arbeitet und der ist halt in die nächstgrößere Stadt gefahren.
Und das ist dann halt Magdeburg. Ja, ich sag's, fahren, das ist halt das. Wir merken ja auch, das nimmt zu oder zumindest gefühlt zu. Es ist 8 Jahre nach dem Anschlag im Breitscheidplatz. Und das eine ist, wie du sagst, die Leute radikalisieren sich auf der einen Seite im Internet. Und das andere ist, es ist halt auch nicht so kompliziert. Also wenn du weißt, wie ein Auto fahren kannst, dann kannst du das Auto auch als Waffe einsetzen. Und an ein Auto kommt man ran. Das ist nicht
aber
so wie eine Bombe
halt
bauen.
Spannende,
oder so.
Also kein Grüner hat in den Tagen danach gesagt, da wurde das Auto als Waffe eingesetzt. Und also das ist ja auch, das war ja auch gar nicht sein Wagen. Er hat ja gezielt einen gemietet, der eine Größe hat, mit der du auch größeren Schaden anrichten kannst als mit einem Opel Corsa. Weiß gar nicht, ob der noch hergestellt wird. Ach, grüne Autokompetenz.
Die gibt es noch.
Und das ist ja auch ein Punkt. Aber es scheint ja tatsächlich auch nicht alles komplett richtig gelaufen zu sein. Weil, glaube ich, auch in Magdeburg bei den Behörden niemand damit gerechnet hat, dass es jetzt als nächstes tatsächlich Magdeburg trifft. Und Magdeburg hat halt einfach auch sehr große, sehr breite Straßen. Also selbst auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig würdest du da wahrscheinlich irgendwie an der zweiten Bude schon hängen bleiben, weil du nicht um die Ecke kommst.
Ja, aber also da gibt es ja auch also er ist halt über irgendeinen Zugang, so einen Rettungsweg gekommen. Und auch in Leipzig wurde dann am nächsten Tag, also ich war am Tag darauf dann in Leipzig, und da wurden dann Straßenreinigungsfahrzeuge, die sind groß und schwer, und aber eben auch beweglich. Also die kannst du auch aus dem Weg fahren, wenn dann.
Also wir standen da auch, wir haben ja dann an dem Tag nach reiflicher Überlegung auch Wahlkampf gemacht und standen auch genau neben so einem Fahrzeug. Genau, aber also das ist halt schon, ich hatte da auch, dieses Jahr war auch Fußball-EM und auch in Leipzig, und da haben die erzählt, die Kosten im Vergleich zur WM 2006 im Bereich Sicherheit sind so krass gestiegen, weil du inzwischen so viele Sicherheitsvorkehrungen treffen musst bei solchen Ereignissen. Und wir sehen das ja auch, wenn wir irgendwie Parteiveranstaltungen machen. Wie easy peasy haben wir noch vor 3 Jahren mit Robert und Annalena irgendwelche Großveranstaltungen gemacht, ne? Und jetzt nur noch Indoor und Bundeskriminalamt und so weiter. Das ist schon krass, wie viel Sicherheitsvorkehrungen du inzwischen standardmäßig machen musst, um gegen all das abgesichert zu sein. Und natürlich sagen wir immer, wir wollen quasi weiter so leben und uns quasi unser Leben und unsere freiheitliche Grundordnung nicht kaputt machen lassen. Aber schon in dem Moment, wo wir uns auf bestimmte Gefahren einstellen und versuchen, sie möglichst gut einzudämmen, verändert das ja was. Und quasi zum Beispiel politische Veranstaltungen, die nicht mehr draußen stattfinden können, Weihnachtsmärkte, wo du immer an Betonpullern vorbei, natürlich macht das auch was mit einem. So. Die Ermittlungen werden weiterlaufen. Wir werden noch sehr, sehr viel erfahren. Wir werden vielleicht auch erfahren, also der Innenausschuss des Bundestags wird jetzt auch vor Silvester nochmal zusammentreten. Die werden sich damit auch nochmal beschäftigen. Aber was man jetzt schon merkt, ist, dass anders als bei der Messerattacke in Solingen, die jetzt im Sommer war diesen Jahres, da reden wir vielleicht auch im Jahresrückblick nochmal drüber, gab es jetzt nicht sofort die lauten Rufe nach dem nächsten Sicherheitspaket. Weil wenn wir uns erinnern, das Sicherheitspaket, das irgendwann dann durch den Bundestag gegangen ist, war ja eine Reaktion auf Solingen. Mhm. Und das gab es jetzt nicht. Und das, finde ich, ist schon was, was mich irgendwie dann auch ein Stück weit hoffnungsvoll macht, dass Gesellschaft schon langsam lernt. Und es gibt jetzt nicht die große Abschiebedebatte. Und die AfD ist ganz ruhig, weil es haben dann doch ein paar Leute mitbekommen, dass er mit der AfD sympathisiert hat und das quasi nicht quasi der typische Täter ist, der in ihre rechte Propaganda 100%ig reinpasst. Und das liegt jetzt wahrscheinlich auch daran, dass es kurz vor Weihnachten ist, aber dass es da wirklich diese große Einigkeit zwischen den Demokratinnen und Demokraten gab, die ja gerade nicht jede Debatte gut und würdevoll hinter sich bringen. Wir kommen gleich zur Debatte um die Vertrauensfrage. Das war, glaube ich, dann doch was ich jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, was ich gut fand, was mich positiv überrascht hat.
Apropos Dinge, mit denen man so nicht gerechnet hätte. In Ostdeutschland sind ja auch die Ministerpräsidentenwahlen, muss man nicht gendern, es sind Männer, es sind immer Männer. Die Ministerpräsidentenwahlen in Sachsen und Ostdeutschland sind spannender geworden. Aus Thüringen kennt man das schon ein bisschen, aber es hat jetzt quasi die Unsicherheit, wenn man so möchte, hat die anderen Bundesländer auch erreicht. Auch Brandenburg hatte Woidke 2 Wahlgänge gebraucht. Und damit hat man dann auch mit großer Spannung auf die Wahl in Sachsen geschaut, weil Woidke hat eine Koalition, er hat einen Koalitionsvertrag und trotzdem hat er nicht genug Stimmen im ersten Anlauf bekommen. Und in Sachsen für MP Kretschmer war klar, ihm fehlen 10 Stimmen. Er hat mit seiner Minderheitenregierung, das sind 2 SPD-MinisterInnen, die er da bekommen hat, hat er einfach nicht genug Stimmen, keine eigene Mehrheit. Und da war die große spannende Frage, wie sieht das aus? Wird er gewählt? Dass er nicht im ersten Wahlgang gewählt wird, das war ziemlich klar. Aber es war unklar, von wegen, wird die CDU ihren eigenen Kandidaten austauschen? Da waren in der Presse schon 2 andere Namen, die da diskutiert wurden. Es war unklar, ob eventuell der Kandidat der Freien Wähler, Berger, der ehemalige OPM aus Grimma, gewählt wird. Es war nicht klar, wie wird die AfD abstimmen mit ihren eigenen Kandidaten. Und das sind wahnsinnig große Unsicherheiten, die da reingekommen sind und auch auf Politikseite. Also auch für uns in internen Runden wird da groß überlegt und diskutiert, wie stimmt man selber ab, riskiert man Neuwahlen oder nicht.
Ja, man hat immer den Zielkonflikt und ich meine, das, was man jetzt sieht, ist überall da, wo man direkt oder indirekt aufs BSW angewiesen ist und nicht mehr nur auf die AfD, ist der Korridor für demokratische Mehrheitsfindung einfach noch schmaler geworden. Und es chaotisiert nicht nur den Bundesrat, da haben wir das letzte Mal lange drüber gesprochen, sondern es chaotisiert einfach auch brutal die Politik vor Ort. Und in dem Moment, wo du keine festen Mehrheiten mehr hast, und ich würde sagen, Brandenburg mit dieser Wackelmehrheit ist halt auch nicht wirklich eine komplette Mehrheitsregierung, weil dieses BSW eben nicht zu dem steht, was es unterschrieben hat in vielen Fällen oder zumindest Teile deren Abgeordneten. Es führt dazu, dass du wie in Thüringen immer wieder alle möglichen Szenarien durchdenken muss. Bei jeder verdammten Abstimmung könnte jetzt hier an irgendeiner Stelle die AfD hier quasi den Prozess komplett torpedieren, könnte der Eindruck entstehen oder die tatsächliche Realität, dass die AfD Gestaltungsmacht entwickelt. Und das macht dich auf Dauer mürbe. Und das, was man in Thüringen gesehen hat, wird man jetzt auch und sieht man jetzt auch schon in Sachsen und Brandenburg sehen. Bis hin zu, wir hatten ja jetzt auch schon wieder eine Bundesratssitzung mit der neuen Brandenburger Landesregierung. Ja, wo es darum ging, dass der Bundesrat unterstützt, dass die Bundeswehr in Litauen präsent ist, um dort einfach auch die NATO-Ostflanke abzusichern. Also ich war ja auch dieses Jahr einen Tag kurz in Litauen, wo wir uns das angeschaut haben, wie viele Bundeswehr-Soldatinnen und Soldaten wir da jetzt stationieren. Das kostet Geld, auch der Bundesrat wurde gefragt. Und Brandenburg hat sich tatsächlich an der Stelle als einziges Bundesland enthalten. Und es ist fatal. Wir werden das auch wieder im Jahresrückblick haben. Das BSW hat sich erst Anfang des Jahres gegründet und mit ein bisschen Geld und ein bisschen Populismus kannst du in diesem Land in weniger als 12 Monaten den außenpolitischen Konsens im Bundesrat in Frage stellen. Und das ist ein Zeichen von politischer Instabilität in der Bundesrepublik Deutschland. Und jeder Mensch und jede Wählerin und jeder Wähler, der BSW gewählt hat und der AfD gewählt hat, hat dazu beigetragen, dass wir insgesamt eine unverlässlichere Politik haben, weil selbst wenn diese MPs jetzt gewählt sind, diese Ministerpräsidenten sind gewählt, aber sie sind brutal erpressbar. Als nächstes müssen die einen Haushalt machen und den werden sie nicht hinkriegen. Also man geht ja auch davon aus, dass Kretschmer nach dem ersten Wahlgang gegebenenfalls nochmal Zugeständnisse gemacht hat an das BSW, weil das BSW ja dann mutmaßlich geschlossener im zweiten Wahlgang für ihn gestimmt hat. Und es waren natürlich wieder außen- und sogenannte friedenspolitische Zugeständnisse. Ja? Und sowas wie im Bundesrat, das sich dann Sachsen wahrscheinlich auch enthält. Man weiß es nicht. Aber dass man auf sowas schon zurückgreifen muss, ja, um gewählt zu werden, das ist vor allen Dingen Ausdruck der eigenen Schwäche. Und aber Michael Kretschmer hat ja dann nicht die Größe zu sagen, das wird jetzt alles schwieriger, sondern Michael Kretschmer geht im Anschluss als erstes an die Presse und sagt nicht BSW und AfD, übrigens das BSW, was ja wochenlang mit ihm sondiert hat und ihn dann hat sitzen lassen, sondern geht an die Presse und sagt, es gab heute 2 destruktive Kräfte im Landtag, nämlich Bündnis 90 und die AfD. Und also ich bleibe dabei, dieser Mann ist charakterlich nicht geeignet für die Position, in der er ist. Und es wäre auch gut gewesen, wenn es einen anderen Kandidaten der CDU tatsächlich zum Wählen gegeben hätte. Aber du bist als Grüne natürlich auch in einem Zielkonflikt, jetzt ganz konkret in so einer Situation wie im Sächsischen Landtag. Du möchtest auf der einen Seite, möchtest du nicht, dass so ein Kämmerich-Manöver von der AfD wieder gelingt. Und deswegen gab es ja unter anderem den Vorschlag, dass man auch mit Nein stimmen können soll. Also den haben wir als Fraktion, als grüne Fraktion im Sächsischen Landtag eingebracht, damit quasi nicht einfach nur, weil ein taktisches Manöver der AfD aufgeht, plötzlich ein Ministerpräsident von AfD-Gnaden gewählt wird, selbst wenn eigentlich eine Mehrheit im Landtag genau das verhindern will, weil im zweiten Wahlgang reicht es einfach, mehr Stimmen zu haben. Und die sächsische Verfassung ist aber so angelegt, dass sie versucht, immer möglichst zu konstruktiven Ergebnissen zu kommen. Deswegen will oder war es bislang Usus und wurde ja jetzt auch so gemacht, dass du halt, wenn es mehr als einen Bewerber gibt, mindestens für einen stimmen musst, damit halt irgendwas bei rauskommt. Also man kann auch dieses Bedürfnis nach Konstruktivität und nach Ergebnissen kann man auch nachvollziehen. Das ist auch ein Wert an sich. Aber das Ding ist halt tatsächlich, dass du einen Zielkonflikt hast. Also was wertest du höher? Wertest du die Stabilität höher, dass irgendein MP am Ende rauskommt? Oder wertest du höher, dass du nicht möchtest, dass man einer faschistischen Partei an der Stelle auf den Leim geht? Und an der Stelle hat Kretschmer versucht, quasi unseren Wunsch, einen Kemmerich-Manöver zu verhindern. Und im zweiten Wahlgang hat die AfD mit einer Ausnahme mit 39 Stimmen für den Berger gestimmt. Also es war genau das, ja, was sie in Thüringen schon versucht haben. Also sie hatten jetzt auch keine krasse neue Idee. Und vor dem Hintergrund finde ich es nachvollziehbar, was unsere Fraktion gemacht hat und finde es schon ein Stück weit durchschaubar, was Kretschmer dann an der Stelle versucht hat. Ich glaube auch nicht, dass das verfangen hat. Aber es gab dann natürlich einzelne Linke, die gesagt haben, dass die Grünen dann auch im zweiten Wahlgang nicht für ihn gestimmt haben, wird dazu führen, dass sich Kretschmer seine Mehrheiten jetzt auch für Haushalt und so weiter immer bei BSW, SPD und CDU suchen wird, statt bei CDU, SPD, Linken, Grünen und vielleicht noch einzelnen Stimmen aus dem BSW.
Aber das war ehrlich gesagt schon immer das wahrscheinlichere Szenario. Also
jetzt. Wenn jemand einen so krankhaften Hass auf einen demokratischen Mitbewerber hat, wie Michael Kretschmer das hat, und ich glaube tatsächlich, dass das nicht mal aus ihm selber rauskommt, sondern dass er das Gefühl hat, wenn er mehrheitsfähig bei sich in der Region, also in Ostsachsen, bleiben will, muss er das so machen. Also ich glaube, dass er da sehr getrieben ist von seinen Wahrnehmungen, wie die Leute vor Ort ticken. Und er denkt da nicht mal an ganz Sachsen, sondern er denkt wirklich nur an die Lausitz. Dann ist es von vornherein unwahrscheinlich. Und dann kann man uns, glaube ich, auch nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Was er ja erwartet hat, ist quasi, dass einfach nur aus dem Verantwortungsbewusstsein fürs große Ganze, dass er uns behandeln kann wie Dreck und wir wählen ihn trotzdem. Ja, und in dem Moment, wo wir das nicht gemacht haben, werden wir beschimpft als destruktive Kraft auf einer Stufe mit der AfD.
Dabei war er die destruktive Kraft, der eben mit seinem Wahlkampf und seinem Anti-Grünen-Wahlkampf gegen die eigene Koalition am Ende dafür gesorgt haben, dass wir eben diese beschissenen Mehrheitsverhältnisse haben.
Ja, das sehen manche so. Andere sehen es natürlich so. Er hat quasi alles gegeben, um nochmal vor der AfD zu landen und hat es auch geschafft. Ne? Also das kann, glaube ich, wenn man nicht ganz so tief drinsteckt, kann man ihn auch als quasi den einzigen, in Anführungszeichen, der Sachsen noch irgendwie gewinnen konnte, wahrnehmen. Und so nehmen ihn nicht wenige wahr. Aber ja, ich glaube tatsächlich auch, dass er Teil des Problems ist, dass er aber auch, er war ja früher mal anders. Also sächsische Verhältnisse machen Leute auch mürbe und er ist dann vielleicht an der Stelle jemand, der auch besonders leicht mürbe zu machen ist, emotional. Ich hoffe einfach für diesen Freistaat und die Menschen in diesem Land, dass die Tage dieses Ministerpräsidenten gezählt sind. Ich habe ihm alles Gute zur Wahl gewünscht, weil ich auch glaube, dass es immer noch schlimmer kommen kann, dass ich hoffe, dass er sich wenigstens auf seinem aktuellen Niveau hält. Aber spätestens, wenn es darum geht, einen Haushalt zu machen und wenn man dann nicht wieder erhebliche Zugeständnisse ans BSW machen will, dann stellt sich die nächste Gretchenfrage. Und das andere ist, was man jetzt aber auch mal zur Ehrlichkeit dazu sagen muss, ist, immerhin hat die CDU Sachsen dem BSW am Ende gesagt, nee, das schreiben wir nicht rein in den Koalitionsvertrag. Das ist ja auch am Ende über diverse friedenspolitische, in Anführungszeichen, Konflikte zwischen diesen drei Parteien gescheitert. Und das ist was, da haben sie Skrupel gezeigt und dafür applaudiere ich ihnen, auch wenn ich nicht glaube, dass das Kretschmer war, sondern es waren andere in der CDU Sachsen, weil im Vergleich zu Woidke hatten sie da deutlich mehr Rückgrat. Und ich glaube, auch Woidke wird sich sehr, sehr schnell entzaubern, weil am Ende hat er ihnen jetzt alles zugestanden in diesem Koalitionsvertrag, was sie wollten. Und trotzdem stehen sie nicht hundertprozentig hinter ihm. Also wer BSW wählt, wählt das Chaos. Und deswegen, sie stehen gerade in bundesweiten Umfragen bei 5%. Ich würde sagen, eins der Ziele zur Bundestagswahl muss sein, dass sie und sie noch wichtiger als die FDP unter 5% landen. So, das war der nächste emotionale Downer, aber es wird super gut, wenn wir es tatsächlich schaffen, dass sie nicht im Bundestag kommen. Ja. Weil ich glaube tatsächlich, auch außenpolitisch in dieser außenpolitisch heiklen Zeit von zwei populistischen Parteien als demokratische Mitte in die Zange genommen zu werden, das wäre einfach, das wäre dann wirklich, das wäre politisch einfach sehr, sehr schwer und würde sehr viel Kraft kosten, die dann für anderes fehlt. Und ich glaube auch vor dem Hintergrund sollte es uns allen ein Anliegen sein, den Wählerinnen und Wählern in Deutschland klarzumachen, wir haben jetzt drei Bundesländer, wo wir ausprobieren können, plus zahlreiche Kommunalparlamente, wie es ist, wenn das BSW drin sitzt. Und nach einem Vierteljahr kann man sagen, alles wird beschissener. Ja? Also nichts wird besser durchs BSW. Und es sind teilweise noch krassere Knalltüten als bei der AfD, die da in den Kommunalparlamenten für die sitzen. Also wenn ich hier im Leipziger Stadtrat die Reden höre, ja, das ist wirklich teilweise schlimmer als AfD und das muss man erst mal schaffen. Ja? Also quasi, wenn es um Museen geht und plötzlich sind Museen der Ausdruck städtischer Dekadenz gegenüber dem ländlichen Raum, ja, sowas schafft nicht mal die AfD. Und ich halte diese Partei für hochgradig beschissen. Ah. Und sie sind kein einziges Mandat wert, das sie gewonnen haben.
Ja. Wie kommt man von das Mandat nicht wert jetzt zur Vertrauensfrage?
Spannenderweise haben Journalisten gefragt, quasi was im Leipziger Süden passiert, wenn das BSW da einen Kandidaten aufstellt und die Linke halbiert. Ne? Das ist aktuell noch offen, aber das wird eine von vielen spannenden Fragen zur Bundestagswahl, gerade auch hier im Osten. Genau. Aber vielleicht jetzt erstmal nicht über die Linkspartei reden. Die steht nämlich auch gerade nur noch bei 3% in den bundesweiten Umfragen, was noch mal weniger ist oder fast halbiert von dem, wo sie vor 3 Jahren standen. Sondern einmal zur Vertrauensfrage im Bundestag. Genau, wir haben über Trust-Issues im Plenum gesprochen, letzten Montag. Olaf hat seine Trust-Issues gegenüber Christian vorgebracht. Friedrich Merz, mir ist es wichtig, Friedrich Merz zu sagen, weil es gibt ja bestimmte Kanzlerkandidaten der SPD, die der Meinung sind, es läuft super gut im Wahlkampf, wenn man über einen 60-jährigen, wenn 60-jährige Männer übereinander quasi mit Spitznamen reden in der Öffentlichkeit. Und insgesamt war das wirklich, es war keine Sternstunde des Parlaments, würde ich sagen. Und das, was ich aber am deplatziertesten fand, wirklich mit Abstand, also jetzt alles Weidel mal ausgeklammert und Sarah Wagenknecht mal ausgeklammert und Sören Perlmann für die Linkspartei mal ausgeklammert.
Ganz schön viele Klammern,
ja. Viel ausgeklammert. Das, was ich abgesehen davon am schlimmsten fand, war wirklich irgendwie Olaf Scholz, der sich davon hinstellt und quasi wie zu so einer Jugendweihe, der Jugendweihe-Redner über die sittliche Reife spricht, wie über so einen pubertierenden 14-Jährigen und damit Christian Lindner meint. Und jetzt muss man nicht gut finden, was Christian Lindner gemacht hat. Man kann es auch sehr durchschaubar finden und man kann es auch als Ausdruck einer mangelnden charakterlichen Eignung werten. Aber sich als Bundeskanzler da so hinzustellen, da macht man sich schon einfach auch selber klein. Ja, und jetzt gibt es ja so die diversen Theorien, dass die SPD im Wahlkampf versucht, so ein paar quasi Winning Essentials der Trump-Kampagne so ein bisschen für sich zu kapern. Also unter anderem,
was wären die dann?
Gnadenloses Pöbeln.
Ach, schön.
Also wir haben quasi nicht Sleepy Joe, sondern das in Olaf Scholz Version ist es dann Fritze Merz, der Thünkram macht. Aber das ist, wen soll das abholen? Ich weiß es nicht. Und also das war schon sehr unangenehm. Ich habe während dieser Debatte Weihnachtskarten geschrieben und alle waren so, schreibst du jetzt gerade wirklich Weihnachtskarten? Weil diese Bilder werden wahrscheinlich in 10 oder 20 Jahren nochmal gezeigt werden. Ich so, wann soll ich sonst machen? Und es war jetzt nicht so, dass die Reden so ergreifend gewesen wären, dass man...
Gab es keine weinenden Männer dann?
Ich habe zumindest keine gesehen. Aber vielleicht sind die zum einen auch auf Toilette gegangen. Also ich finde es wirklich spannend, ne? Also umso tiefer Olaf Scholz singt in der Art und Weise, wie er über Friedrich Merz redet. Und das ist ja quasi, der Wahlkampf der SPD ist, wir reden nur über Friedrich Merz. Und versuchen dann im Vergleich zu einem Friedrich Merz, den wir in Grund und Boden reden, als quasi das Schlechteste, was Deutschland je hervorgebracht hat, und die AfD ignorieren, was aus meiner Sicht ein großer Fehler ist. Umso quasi tiefer das Niveau ist, das Olaf Scholz versucht rüberzubringen und aus meiner Sicht auch daran scheitert, umso pikierter ist ja Friedrich Merz. Und also quasi, wenn Olaf Scholz sagt, der Fritze Merz erzählt Thünkram, antwortet ja Friedrich Merz quasi doppelt und dreifach steif und formal mit, wenn der Herr Bundeskanzler. Also das ist, also die führen da wirklich Gefechte gefühlt von vor 30, 40 Jahren. Ne? Und das, während irgendwie die Welt durchdreht, während die AfD bei fast 20% ist, während es noch eine zweite populistische Partei gibt, während die ostdeutschen Landtage teilweise die eigenen Parteien da nicht stehen in außenpolitischen Fragen und während Olaf Scholz quasi den Fehler macht, den die SPD zusammen mit uns die ganze Zeit der CDU vorgeworfen hat, nämlich aus Angst vor den Populisten, das nacherzählen, was die Populisten sagen und damit am Ende aber nur das Original stärker machen. Ja, das hat die CDU immer mit Migrationsthemen gemacht. Mhm. Sie haben damit schlicht aus purer Panik noch mehr Wählerinnen und Wähler an die AfD zu verlieren. Sie haben am Ende genau damit noch mehr Wählerinnen und Wähler an die AfD verloren, weil sie damit diese Slogans salonfähig gemacht haben. Übrigens haben sie es anscheinend endlich gelernt. Friedrich Merz hat angekündigt, in diesem Wahlkampf nicht über Migration reden zu wollen. Und jetzt, das hat selbst mich wirklich was erstaunt, Michael Kretschmer hat gesagt, er möchte nicht über Migration reden in diesem Wahlkampf. Und also wenn Michael Kretschmer das sagt, dann muss irgendwas ganz Schlimmes passiert sein. Und ich glaube, das ganz Schlimme, was passiert ist, ist, vielleicht hofft er tatsächlich, einen Job im Kabinett von Friedrich Merz zu bekommen. Was wiederum für Sachsen gut wäre.
Das wäre eine gute Nachricht für hier. Das
ist aber für die deutsche Forschungs- und Wissenschaftspolitik wäre es potenziell problematisch. Auf der anderen Seite gibt es aber ja noch genug Leute, auch aus der Union, die sagen, wenn er zurück nach Berlin darf, läuft er endlich wieder geradeaus.
Du hattest gerade erwähnt, dass es ein Fehler ist, dass sie nicht über die AfD reden wollen im Wahlkampf. Wieso? Weil, also intuitiv hätte ich gesagt, es ist ja erstmal gut, wenn man eben nicht, weil über die AfD reden heißt ja zwar auch die Themen der AfD zu benennen. Und das machte sie ja immer groß und hat sie immer groß gemacht. Und wenn man sie wegignoriert, hat ja einen Vorteil. Ich meine, es stärkt dann meiner Meinung nach auch Friedrich Merz, wenn man die ganze Zeit sich mit ihm beschäftigt, klar. Von daher wäre es natürlich netter, wenn er über Robert Habeck reden würde, wenn man sich Sachen wünschen kann. Aber wieso hältst du es für einen Fehler, nicht über die, also dass sie die AfD nicht benennen oder nicht über die AfD reden?
Weil ich schon das Gefühl habe, dass wir jetzt gerade, also ich stimme dir komplett zu, dass wir nicht über die Themen der AfD reden sollten. Und wie gesagt, dieses Angebot von Friedrich Merz, nicht über Migration zu reden, ich finde, das sollten alle demokratischen Parteien annehmen, weil wir, nicht, weil das kein wichtiges Thema ist, sondern weil wir in jedem Wahlkampf in Europa sehen, wenn das Thema, das Wahlkampf bestimmte Thema ist, dann profitieren am Ende rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien davon. Aber die vielen Probleme, die die AfD hat und die vielen internen Konflikte, die müssen wir schon ansprechen. Und dass sie, also wir haben ja in Sachsen auch tatsächlich einen Maximilian Krah, der im Europaparlament von der eigenen AfD-Gruppe ausgeschlossen wird, kandidiert jetzt hier plötzlich wieder als Bundestagsdirektkandidat. Wir haben einen Alexander Gauland, der eigentlich aus Altenteil abgeschoben werden sollte, weil er wirklich völlig senil ist, der jetzt plötzlich nochmal in Chemnitz antritt. Wir haben diverse interne Konflikte bei der AfD. Wir haben AfDler, die Zwangsarbeiter beschäftigen oder zumindest sieht es so aus, als ob das sehr wahrscheinlich ist. Und das sind schon alles Punkte, an denen man sagen kann, bis hin zu dem, was jetzt in Magdeburg passiert ist, wo man die AfD nochmal stellen muss. Und ich finde schon, wir haben jetzt noch 2 Monate bis zur Bundestagswahl. Und die AfD sollte am Ende nicht bei den 19% rauskommen, bei denen sie gerade in Umfragen steht. Das ist ganz wichtig. Und das wird, glaube ich, das kann dadurch gelingen, dass man nicht über die Themen spricht, die sie groß machen, aber das kann auch darüber gelingen, dass man wirklich aufzeigt, was für eine beschissene Partei das ist. Und das müssen wir wieder ein bisschen stärker machen. Und wir wissen, dass quasi der harte Kern der AfD-Wähler sind nicht die 19%, bei denen sie gerade stehen.
Apropos Wahlkampf und wie man den führt und worüber man spricht. Es gibt ja jetzt so eine Art, nicht, Gentleman's Agreement ist jetzt nicht, wäre jetzt nicht korrekt gegendert, aber zwischen den demokratischen Parteien über fairen Wahlkampf. Und ich hatte mir das durchgelesen und war dann ein bisschen überrascht über diese Selbstverständlichkeiten, wo ich sage, das ist doch wirklich das Mindeste, dass man sagt, man möchte nicht offensichtlich falsche Dinge behaupten, man möchte nicht beleidigen. Ich weiß gar nicht, was da noch drin
stand. Ich glaube, die CDU würde sagen, bei dieser SPD ist das keine Selbstverständlichkeit. insbesondere auch diese starken persönlichen Diffamierungen. Also da hat die SPD eigentlich schon einiges geplant gegenüber Friedrich Merz. Und ich glaube, dass solche Agreements, mal schauen, wie lange sie halten, ob sie halten, auch eine wichtige Grundlage dafür sind, dass man danach der Bundestagswahl wieder tatsächlich so einen Grundkonsens zwischen den demokratischen Parteien hat. Weil, ich bin jetzt nicht der größte Volker Wissing-Fan, aber er hat ja recht, die letzte Bundesregierung ist auch ein Stück weit daran gescheitert, dass man, obwohl es keine andere naheliegende Mehrheit gab, also ich sage das auch immer wieder den Leuten, also jetzt können sich alle über Rot-Grün-Gelb beschweren, aber es war nach der letzten Bundestagswahl quasi die einzige Mehrheitskonstellation, die machbar war. Und wenn Leute eine andere Politik wollen, müssen sie auch andere Mehrheiten wählen. Und dass diese Bundesregierung gescheitert ist, ist ja auch so ein bisschen Ausdruck dessen, dass die drei Parteien, obwohl sie wussten, dass sie jeweils allein oder in anderen Konstellationen keine Mehrheit haben, manche mehr als andere, trotzdem nicht Kompromisse, ab einem bestimmten Zeitpunkt mehr bereit waren, Kompromisse einzugehen. Da gehört zur Wahrheit dazu, weil sie aber natürlich auch von ihren eigenen Wählerinnen und Wählern so stark abgestraft wurden, weil sie es nicht erzählt und erklärt bekommen haben, warum sie diese Kompromisse jetzt machen. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir auch, also die gesamte Gesellschaft muss wieder lernen, dass diese Kompromisse sinnvoll sind, weil sie die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben sind. Und es wäre gut, wenn auch die Wählerinnen und Wähler jeder demokratischen Partei, die in Regierungsverantwortung geht, das ein Stück weit mittragen. Ich möchte jetzt nicht die Verantwortung von der FDP komplett wegnehmen, aber ich glaube, dass natürlich die FDP-Wählerinnen und Wähler da ein entscheidender Grund und ihre Unzufriedenheit ein entscheidender Grund dafür waren, dass die FDP aus so vielen Landesparlamenten geflogen ist und dann natürlich auch die Mitglieder in der FDP, die natürlich auch eine gewisse Sozialstruktur haben, an der Stelle dann so großen Druck gemacht haben. Gleichwohl muss man feststellen, dass gerade überall auf der Welt eigentlich alle Regierungsparteien abgestraft werden in den Wahlen, weil einfach die Preisspiralen, die internationale Unordnung, die zunehmende Zahl an Konflikten und vor allem die krass gestiegene Unübersichtlichkeit von Politik überall dazu führen, dass die Unzufriedenheiten mit denen, die gerade in der Regierung sind, sehr groß sind. Und dann sagen manche, ja Paula, aber es gibt da diese eine Wahl in Indien, Modi ist wiedergewählt worden. Ja, das stimmt, aber auch der hatte enorme Verluste. Und egal, wohin du schaust, die Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber werden abgewählt gerade. Und das ist natürlich für Olaf Scholz eine schwierige Ausgangslage. Ich würde sagen, die drei ostdeutschen Ministerpräsidentenwahlen waren eine Sondersituation, weil die versucht haben, das über so ein Horse Race aufzufangen. Und ich glaube, auch das ist einer der Gründe, warum die SPD versucht, obwohl das im Bund eigentlich völlig utopisch ist, auch im Bund so ein Horse-Race-Szenario hinzukriegen, weil das quasi die einzige Möglichkeit ist, wie der Amtsinhaber aktuell noch irgendwie so eine Wahl gewinnen kann, obwohl die Unzufriedenheit so riesengroß ist. Und Olaf Scholz ist aber schlicht und ergreifend halt auch unterdurchschnittlich gut als Regierungschef und hat einfach auch überproportional viel in Europa kaputt gemacht. Und ich bin kein CDU-Fan, ich bin auch kein Friedrich Merz-Fan.
Ist das so, ja?
Die Sache ist nur die, was Olaf Scholz gerade außenpolitisch beim BSW nachplappert, ist wirklich gefährlich. Wie er sich im Bundestag hinstellt und sagt, in Brandenburg gäbe es überhaupt keine Widersprüche zwischen der Außenpolitik, die da jetzt im Koalitionsvertrag steht, und dem, was im Bundestag passiert. Und der Art und Weise, wie er sich europapolitisch und auch Deutschland europapolitisch komplett isoliert. Ich meine, Macron lädt in Notre Dame Zelensky und Trump ein und Scholz ist nicht mal vor Ort. Das ist schon dramatisch. Und ich glaube schon, dass Parteien sind ja eigentlich dafür da, Menschen auf Herz und Nieren so lange zu prüfen, bis sie sich sicher sind, dass man dieser Person tatsächlich auch öffentliche Ämter anvertrauen kann. Ich würde sagen, die SPD kennt Olaf Scholz sehr lang. Alle in der SPD wissen, dass Olaf Scholz ein Arschloch ist. Sie haben ihn damals auch nicht an die Parteispitze gewählt und haben ihn dann nur aus Mangel an Alternativen doch noch zum Kanzlerkandidaten gemacht. Aber ich glaube, gerade sieht ganz Deutschland und auch am Abend des 9. November hat ganz Deutschland den echten Olaf Scholz gesehen. Und da ist einfach kein großer Staatsmann, es tut mir leid. So. Und das könnte eins von vielen Themen sein, die euch an den Feiertagen zu Hause am Familientisch erwarten, weil viele von euch sind ja Parteimitglieder und wenn man dann einmal im Jahr zu Hause ist,
dann ist man schuld an allem.
Dann muss man also mindestens erklären, mindestens sich den Frust einmal anhören, wenn man nicht sogar als Schuldiger in Mithaft genommen wird.
Na klar, du wolltest das doch so.
Du
und
wolltest
Benzin 5 Euro.
Und deswegen jetzt unsere Tipps für Grünen-Mitglieder, die an den Feiertagen zu Hause, vielleicht in den ländlichen Raum, vielleicht im ostdeutschen ländlichen Raum, an den Feiertagen am Küchentisch sitzen und die anderen Familienmitglieder sind nicht alle auch Parteimitglieder. Vielleicht mal so aus der Vergangenheit, Martin. Dieses Jahr war ja besonders schlimm, aber es ist jetzt kein ganz neues Phänomen, dass man Weihnachten viel erklären muss. Als Grüner im Osten während Gans und Stollen serviert werden. Deswegen, was sind so deine Learnings aus den letzten Jahren?
Nicht mit einer veganen Ente kommen. Nee.
Genau, also nicht auch noch quasi die kulturelle Kluft vergrößert. Vegane Ente hast du mal mitgebracht?
Nein, okay. Ich hab mal veganen Hack serviert, aber das war nicht zu Weihnachten.
Okay.
Also ich versuche das Thema wirklich zu vermeiden. Ich gehe da nie aktiv rein und sage, lass mal hier über politische Sachen sprechen. Das ist wirklich, da kann man nur abraten von und da kann man nur verlieren. Ich glaube, was halt immer sinnvoll ist, am Ende die Sorgen und Nöte ernst zu nehmen, aber am Ende die Sorgen und Nöte und nicht die populistischen Forderungen daraus. Also die Leute sind ja zu Recht unzufrieden, weil alles teurer wird. Es wird alles teurer. Also die Lebensmittel werden teurer, die Nebenkostenabrechnungen explodieren, das Heizen ist teurer.
Die Krankenversicherung wird teurer. Geht wechseln, es lohnt sich. Guckt auf gesetzliche-krankenkassen.de und schaut, welche Krankenkasse für euch ab 1.1. billiger ist. Ihr habt jetzt alle ein Sonderkündigungsrecht, weil die Beitragssätze erhöht werden. Das kann mehrere hundert Euro im Monat, im Jahr ausmachen. Macht das.
Ach, muss ich das auch noch machen?
Ja.
Na, nervig. Und da kann man, das muss man ernst nehmen und das ist auch ernst zu nehmen, ganz klar. Aber man kann da natürlich noch mal sagen, woran liegt es denn? Also was ist denn? Also es ist halt ein weltweites Phänomen, daran kann jetzt nicht die Ampel alleine schuld sein. Und man kann ja nochmal daran erinnern, dass Robert Habeck jetzt doch nicht vorbeikam und die Heizung aus dem Keller gerissen hat, sondern es ja doch noch irgendwie bullig war.
Da würde ich einhaken. Quasi nicht Klischees reproduzieren. Selbst wenn man sie negiert, wenn man sie wiederholt, brennt man sie noch stärker ein.
Ja, aber du kannst ja, wenn jetzt gesagt wird, ja, unter Robert Habeck möchte mir die Heizung wegnehmen, dann werde ich ja nicht sagen, sondern nee.
Genau,
nicht.
Aber also quasi nicht von sich aus.
Ja, nein, natürlich
so
nicht. Aber wie gesagt, ne, deswegen, ich fange nie selber an mit solchen Themen.
Also das, was auch ganz wichtig ist, ist quasi Sachen, die wirklich komplett falsch sind und was weiß ich, Szenario irgendwie große Familienrunde, da ist auch der Cousin oder der Onkel dabei, der AfD wählt. Ja, und der haut jetzt in Sachen Magdeburg irgendwelche krassen Takes raus, von denen du weißt, die sind definitiv nicht richtig. Man muss gar nicht in die Diskussion groß einsteigen, aber für die, die mit am Tisch sitzen, die an der Stelle noch nicht politisch festgelegt sind, ist es wichtig, einmal zu sagen, das sehe ich anders. Man muss gar nicht groß in die Diskussion einsteigen, aber nur, dass die sehen, es wird widersprochen, vielleicht stimmt es doch nicht, ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil wenn es unwidersprochen bleibt an so einem Tisch, dann ist die Position wieder potenziell ein Stück weit mehrheitsfähiger geworden.
Also es ist immer ganz einfach tatsächlich gesagt, das stimmt nicht.
Und dann ist
dann ist auf einmal die andere Person in der Rechtfertigungsposition und muss sich dann erklären oder hey, so, wie genau meinst du das eigentlich? Dann merkt man auch schnell, wie dünn das wird.
So, wenn sie nochmal kommen mit dem Evergreen-Klimakleber, könnt ihr sagen, die kleben schon seit Januar nicht mehr.
Das ist wirklich aus.
Die sind wirklich, die haben sich 2024 zumindest klebetechnisch erledigt. Wenn sie kommen mit der Robert Habeck, ist so blöd, könnt ihr sagen, so und so viele Menschen in Deutschland sehen das anders und guckt euch die Alternativen an. Ja, vielleicht doch nicht so blöd. Und aber also jetzt merkt ihr auch schon, Martin ist eher so der geschmeidige, vermeidende Typ am Familientisch und ich nicht. Also was gerade so ein bisschen hoch und runter läuft, sind von Paul Bukowski die Tipps.
Die fand ich sehr schön.
Ich kann die nicht hundertprozentig mittragen.
Wieso?
Also Kommunikationstipp 1 für die Weihnachtsfeiertage ist, wenn das Thema El Hotzo kommt, damit die Familie El Hotzo überhaupt als Thema kennen, muss die Familie schon, da muss man schon mindestens 3 Schwestern oder Brüder haben, die irgendwie auch nicht mehr im ländlichen Raum wohnen.
Also ich glaube, beim Thema El Hotzo bin ich safe.
Das also ich finde, über El Hotzo muss man wirklich nicht reden. So. Also hier, Tipp wäre komisch, der Typ sagt mir gar nichts, wer soll das sein? Finde ich ein guter Tipp, weil an El Hotzo entscheidet sich nicht die gesellschaftliche Debatte in diesem Land.
Nicht in diesem Jahr.
Tipp Nummer 2. Tut mir leid, Onkel Herbert, ich weiß leider zu wenig über den Nahostkonflikt, um mitreden zu können. Sehr guter Tipp. Also weil diese Debatte kann man spätestens nach dem ersten halben Glas Glühwein auch schon nicht mehr sinnvoll führen. Wahrscheinlich auch nicht vor dem ersten Glas.
Ich würde gerade sagen, auch davor nicht. Ja. Also ich glaube, das ist so ein Thema, das ist auch abseits von Weihnachtsfeiern einfach schwierig.
Also da kann man höchstens sagen, es ist wahnsinnig kompliziert und es gibt Gründe, warum dieser Konflikt seit Jahrzehnten schwelt und so viele Leute keine Lösung finden.
Das fällt mir auch mit jedem Lebensjahr, das ich zunehme, fällt es mir zunehmend schwer, da irgendwelche Ideen und Antworten zu entwickeln. Aber zur Wahrheit gehört auch, es liegt nicht an mir. Ich glaube, ich werde den Nahostkonflikt nicht lösen.
Ja, und erst recht nicht.
Erst recht nicht am Weihnachtstisch.
An einem christlichen Fest, ja. Dubai-Schokolade. Oh, als Food-Influencer oder als ehemaliger Food-Influencer muss man eine Meinung zu Dubai-Schokolade haben. Ich finde, es ist ein gutes Ausweichthema, an dem man ja auch über die Sinnlosigkeiten verteuerter Lebensmittel reden kann, ohne dass es die Leute wirklich aufregt, weil man Dubai-Schokolade schon jetzt nicht als so essentiell wahrnimmt.
Du meinst, wenn die Leute sagen, okay, das kostet jetzt alles viel mehr und so. Nee, und dann kannst du sagen, ja, das stimmt, die Dubai-Schokolade kostet schon 14 Euro und ich muss dann nach 10 Stunden für anstehen.
Und alle können sich quasi über die dämlichen Leute, die sich da in die Schlange stellen, weil sie quasi nicht persönlich gefestigt genug sind, um solchen Werbehypes zu widerstehen, können sich ein bisschen besser fühlen als die. Darauf kann man sich einigen, von ganz links bis ganz rechts.
Ja, das ist wahr. Also und es hat natürlich auch ein schönes Ostdeutschland-Thema, ja. Dass man wieder für Lebensmittel, die Leute haben wollen, da ein bisschen anstehen. Bückware, man steht an.
Bückware, genau.
Aber ist ja auch nicht mehr. Also, du kriegst die Probleme los.
Schmeckt das?
Ja, also süß.
Natürlich hast du es schon gegessen. Also bitte. Klar. Ich habe noch keine gegessen, ich habe es auch nicht vor. So, und dann natürlich, wenn irgendjemand Ampel sagt, dann ist hier der Tipp, ach so, ich dachte die ganze Zeit, ihr redet von einer Lichtsignalanlage. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, lieber Paul Bukowski. Deswegen, Martin, welche elegante Überleitung schlagen wir vor, wenn jemand das Thema Ampel anspricht?
Ja, die ist ja vorbei und Neuwahlen im Februar.
Genau, also ich finde sowas Salomonisches ist, ja, ist jetzt auch gut, dass es vorbei ist und jetzt kommen die Bundestagswahlen, aber wir müssen halt alle mit dafür sorgen, dass es hinterher nicht genauso weitergeht wie vorher. Und nicht noch schlimmer wird.
Also nur noch BSW und AfD wählen.
Martin, das war jetzt wenig konstruktiv. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Und guten Hunger. Und in 3 Tagen habt ihr es alle wieder geschafft und die Feiertage sind rum. Und ich habe jetzt gelernt, dass nur 40% der Menschen in Deutschland überhaupt einen Weihnachtsbaum zu Hause haben.
Nur 40?
Ja. Und also ein paar mehr fahren nach Hause. 10% oder ein paar mehr, das sind vor allen Dingen wahrscheinlich Menschen über 70, verbringen es ganz alleine. Und aber auch sehr, sehr viele Menschen in diesem Land feiern Weihnachten überhaupt nicht.
Das ist ja klar, das ist ja nicht für jeden ein Fest.
Also für alle, die jetzt einfach nur freie Tage haben, auch euch schöne freie Tage. Oh, wenn ihr die Großstädte ganz für euch allein habt.
Stimmt, es wird leerer hier.
Es wird leerer und kommt gut ins nächste Jahr. Wie gesagt, wir von uns kommen noch zwischendurch der große Jahresrückblick 2024 mit den Biggest Fails des Jahres 2024. Kleiner Spoiler, die grüne Jugend könnte eine der Biggest Fails des Jahres 2024 sein. Ihr seht
einfach die versöhnliche Weihnachtsstimmung, die hier schon rauskommt. Ich glaube, worauf man sich wirklich freuen kann, ist, dass das jetzt nochmal eine politikfreie Zeit wird für euch, also auch eine wahlkampffreie Zeit zu großen Teilen. Genau, du hast auch schon an vielen Wahlkampfständen gestanden. Und das ist jetzt erstmal nicht mehr bis zum neuen Jahr, oder?
Für so ungefähr eine Woche.
Ja. Naja, immerhin eine Woche frei. Das ist auch mal schön. Genieß die Zeit.
Weihnachten ist eine sehr schwere Zeit für Politik-Junkies. Die sind dann in sehr, sehr großen Zahlen auf den sozialen Netzwerken anzutreffen. Und auch für die kommt dann gleich noch eine Folge. Aber wie gesagt, jetzt Kräfte sammeln. Und dann kommt eine richtig, richtig, richtig spannende Zeit für alle Politik-Junkies im Januar und im Februar, wo es um richtig viel geht für dieses Land und letztendlich auch für Europa und die Art und Weise, wie stark und stabil Europa in diesen Zeiten zusammenstehen kann. Was wir jetzt nicht besprochen haben, vielleicht nehmen wir das mit in den Jahresrückblick. Die Grünen haben ja jetzt auch in allen Landesverbänden ihre Listenaufstellung endlich geschafft.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke. Und aber ich würde sagen, darüber reden wir im Jahresrückblick. Euch jetzt erstmal guten Hunger und friedliche, besinnliche Feiertage ohne toxische Familien und ohne Züge, die nicht ankommen, Schnee auf der Straße, der alles sehr, sehr schwer macht, sondern einfach nett. Ja? Das Jahr war schlimm genug. Bis zum neuen Jahr.
Bis dahin.